Wir noch kurz beten. Lieber Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du für uns nach Golgatha gegangen bist, dass du dein Leben für uns gegeben hast, dass du uns erlöst hast von aller Schuld und Sünde, die unser Leben niedergedrückt hat, ja, unser Leben zerstört hätte. Du gibst uns Leben und Hoffnung und dafür loben wir dich. Wir preisen dich, unseren Herrn. Wir danken dir für deine Liebe, Gnade und Güte. Amen. Ja, ich freue mich, heute bei euch zu sein und auch einige Grüße weiterzugeben von der Gammertinger Gemeinde. Johann ist heute bei uns da in Gammertingen. So ist das ein richtiger Kanzeltausch. Und ich freue mich auch, dass unsere Gemeinden so auf dieser Ebene zusammenwachsen können und dürfen durch so Kanzeltausch, Gemeindetag oder Beten und Fasten der Brüder hier, auch Ältestenkreise, die überregional stattfinden. Das ist eine gute Sache, dass wir uns nicht so auseinander leben, sondern mehr auch zusammenrücken. Ich habe heute ein Thema, das heißt die Macht der Gewohnheit. Und ein Vers möchte ich lesen aus der Bibel, aus Sprüche 22, Vers 6. Gewöhnt man einen Knaben an den Weg, den er gehen soll, so lässt er nicht davon, wenn er alt wird. Ich möchte heute über Gewohnheiten sprechen. Und jeder hat so Gewohnheiten. Die Wissenschaft sagt, dass wir ca. 95% unseres Lebens ja aus Gewohnheiten tun. Ja, da kann man darüber diskutieren, ob das wahr ist oder nicht. Aber eine ganze Menge machen wir aus Gewohnheit. Und Gewohnheiten bestimmen unser Leben, aber sie können uns auch vorwärts bringen, uns helfen, aber auch einengen. Jemand sagte mal Folgendes: Der Mensch tut wenig aus Vernunft, viel aus Leidenschaft und das meiste aus Gewohnheit. Ja, das ist ein Stück weit Wahrheit, was da drin steht. Und ein französischer Philosoph und Romanautor sagte: In der Ehe muss man einen unaufhörlichen Kampf gegen ein Ungeheuer führen, das alles verschlingt, die Gewohnheit. Wer verheiratet ist, der weiß, wie schwierig das ist, aus diesen Gewohnheiten rauszubrechen, mal wieder Blumen mitzubringen, ne, oder sowas. Mal wieder dieses zu durchbrechen, diese Gewohnheit, die sich einschleicht. Wir alle haben Gewohnheiten. Immer häufiger beobachte ich Menschen bei einer Autofahrt im Stau, wie sie ganz ruhig sitzen und als gehe ihnen der Stau nichts an und ich koche wie ein Kochtopf auf der höchsten Stufe. Ich denke immer nur, wie viel Zeit geht mir da verloren und flöten, weil ich jetzt hier in diesem Stau sitzen muss. Man kann sich eben an alles gewöhnen, denke ich manchmal, ja, aber ich gewöhne mich nie an den Stau. Das klappt bei mir irgendwie nicht. Ich höre dann schon mal eine Predigt, aber also mir macht das zu schaffen. Bist du nicht auch irgendwie zufrieden, wenn Handwerker pünktlich sind, Suppen heiß, Beamte freundlich und Fahrkartenautomaten funktionieren und leicht zu bedienen sind? Aber leider, das entspricht nicht unserem Alltag. Gewohnheiten geben uns ein Stück weit Sicherheit, erleichtern unser Leben. Und wenn wir uns an das Autofahren gewöhnt haben und nicht mehr nachdenken müssen, muss ich jetzt Gas geben, bis ich schalte oder so, wenn ich das dann automatisch tue, dann kann ich beim Autofahren mal eine CD hören, eine Predigt hören, darüber nachdenken. Also diese Gewohnheiten erleichtern enorm unser Leben. Aber es gibt leider auch schlechte Gewohnheiten, die uns einengen, die uns bestimmen, derer wir selber nicht mehr Herr werden können, Gewohnheiten, die uns zerstören, Gewohnheiten, die uns lächerlich machen, zum Beispiel wie in der Nase bohren oder auf den Nägel kauen. Ich hatte in Engstingen mal eine Arbeit vorgesetzt, auf meiner Arbeit, der, wenn er mit dir geredet hat, hat er immer in der Nase gebohrt. Die ganze Firma hat über diesen Mann schon gelacht, ja. Und das war sehr negativ, was seinen Charakter betraf. Er war ein guter Handwerker, aber was seinen Charakter betraf, da stürzte er ein bisschen ab in der Beliebtheit, wenn er ständig in der Nase bohrte. Jemand sagte mal Folgendes: Die meisten leben in den Ruinen ihrer Gewohnheiten. Also Gewohnheiten können auch Ruinen sein, wo man nicht rauskommt. Sie können die Weiterentwicklung hemmen, unseren Charakter zerstören. So wird unser Charakter, der durch Anlagen bestimmt ist, auch geformt durch Gewohnheiten. Gute Gewohnheiten bestimmen unser Leben, bestimmen auch die Qualität unseres Lebens. Destruktive Gewohnheiten führen langfristig zu Krankheiten, Problemen, Disharmonie auf persönlicher, partnerschaftlicher, aber auch gemeindlicher Ebene. Bei einem meiner Spaziergänge mit Felicitas im Wald, also ich gehe auch mal durch den Wald und beobachte die Natur, also was die Schwester hier gesagt hat, finde ich gut. Und wir gehen manchmal und beten zusammen. Und dann hörte ich so ein undefinierbares Geräusch. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, da muss ich jetzt mal nachgucken, was das ist. Und dann haben wir uns in die Richtung gemacht, wo dieses Geräusch herkam. Und als wir da näher kamen, sahen wir eine große Herde Schafe, die so einen schmalen Weg den Berg hinauf mussten. Und diese Schafe waren es gewohnt, so sich zu zerstreuen und jeder ging so seinen Weg. Und jetzt hat der Hirte bestimmt, sie müssen alle durch diesen schmalen Pfad nach oben auf den Berg hinauf. Und sie blökten und machten einen Riesenkrach, dass ich das von weitem Wald gehört habe. Und oberhalb dieses Weges, das die Schafsherde erklimmen musste, war eine schöne und grasreiche Ebene, die sie nie entdeckt hätten, wären sie nicht nach oben gekommen. Aber der Hirte hat es so bestimmt. Mark Twain sagte mal, Gewohnheiten kann man leider nicht aus dem Fenster schmeißen, also schlechte zumindest. Man muss sie Stufe für Stufe die Treppe hinunterprügeln, sonst kriegt man sie nicht los. Also ihr wisst ja, wie schwierig es ist, manche Gewohnheiten loszuwerden. Und so ergeht es uns oft Menschen. Manchmal müssen wir entweder die Treppe hinunter oder den Berg hinauf, um alte Gewohnheiten abzulegen und Neues zu ergreifen. Aber jeder weiß, wie schwer es ist. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal im Fernsehen gesehen, wie eine Rakete abhebt, ob es jetzt in Kasachstan ist oder in Amerika? Interessant ist, dass eine Rakete, die abhebt, die verbraucht die größte Energie oder die meiste Energie, bis sie eben von der Erde loskommt. Bis sie die Anziehungskraft der Erde oder der Gravitationskraft überwunden hat. Und so ist es auch beim Überwinden von Gewohnheiten, die wir loswerden wollen. Wir brauchen zuerst viel Kraft. Und oft ist es unsere Bequemlichkeit und Trägheit, das ist diese Gravitationskraft, die uns da drin hält, in diesen Gewohnheiten, dass wir eben in den Ruinen bleiben und nicht vorwärts kommen. Jemand sagte mal Folgendes: Nur wenn der Leidensdruck größer wird als die Angst vor Veränderung, dann bewegen wir uns Richtung Veränderung. Oft ist es so, dass eine Krankheit uns zwingt, mal eine Gewohnheit abzulegen. Zum Beispiel das Rauchen oder so. Oder was anderes. Ein Mann erzählt, ich bin stundenlang vor dem Fernseher gesessen und schaltete von einem Programm ins nächste. Am darauffolgenden Tag war ich wütend auf mich selbst, weil ich so viel Zeit totgeschlagen habe und nichts dabei rauskam. Ich wollte von der Fernsehsucht wegkommen. Da verbannte ich den Fernseher in den Keller und holte ihn nur dann herauf, wenn ich unbedingt fernsehen wollte. Das war mühsam und lästig, aber nach anderthalb Jahren konnte ich den Fernseher abmelden und seitdem ungestört eben viel Zeit haben für Inhalte, die viel mehr Spaß machten als das Fernsehen. Also er hat quasi diese Gravitationskraft überwunden, indem er eine Gewohnheit, die lästig war, abgelegt hat. Jemand sagte, wenn wir uns selbst betrügen und davor zurückschrecken, uns in Bewegung zu setzen, wenn wir unsere Ruhe haben wollen und nichts riskieren wollen, dann verzichten wir auf das wirkliche Leben und auf das Glück. Denn das Glück geht nicht und kommt wieder, sondern will ein Leben lang erobert sein. Es kostet Mühe und Schweiß und deshalb ersetzen wir es mit einer Gewohnheit. Weil wir wollen nichts mehr Neues hinzulernen und bleiben in den Gewohnheiten drin. In unserem Leben gibt es viele Gewohnheiten. In der Gesellschaft gibt es Sitten, das sind auch Gewohnheiten. In unserer Gemeinde gibt es Traditionen, das sind auch Gewohnheiten, dass man etwas tut, weil man es halt immer getan hat. Sogar in den Familien gibt es Gewohnheiten und Traditionen. Ich habe mal gelesen von einer Frau, die gekocht hat und ihre Tochter stand daneben und hat sich gewundert, warum sie beim Kochen immer die Würstchen in der Mitte durchschneidet. Und dann hat sie gesagt, Mama, warum schneidest du die Würstchen durch? Da sagte die Mutter, ja, weil meine Mutter das immer so gemacht hat. Da sind sie zu der Oma gegangen und haben gesagt, warum hast du immer die Würstchen durchgeschnitten? Warum machen wir das in der Familie? Da sagte die Großmutter, ja, wir hatten damals in der Kriegszeit kleine Töpfe und deshalb musste man sie in der Mitte durchschneiden, dass sie reinpassen. Ja, das war damals und die Tradition, die hielt sich bis heute, obwohl man große Töpfe hätte und sie gar nicht durchschneiden müsste. Das sind Gewohnheiten, die uns oft hemmen und nicht weiterbringen. Aber das ist nicht das Thema heute, sondern was ganz Besonderes ich mit euch besprechen möchte. Jesus lebte gute Gewohnheiten. Wenn ich über Gewohnheiten rede, dann möchte ich doch einen Menschen vorstellen, der nur gute Gewohnheiten hatte, und das war unser Herr Jesus Christus. Und hier können wir für unser persönliches Leben eine Menge lernen. Vielleicht müssen wir uns an einer Stelle prüfen, unsere Gewohnheiten überdenken und dann Richtung gute Gewohnheiten arbeiten. Die meisten Stellen über die Gewohnheiten Jesu kommen im Lukas-Evangelium vor, und das ist nicht von ungefähr. Lukas wollte uns in seinem Evangelium Jesus den vollkommenen Menschen zeigen. Deshalb ist ja auch das Bild für das Lukas-Evangelium der Mensch. Ja? Da Lukas zeigt uns seine Kindheit, sein Alltagsleben, seine Beziehung zu den Eltern, seine Gefühle, seine Tränen und so weiter. Und das ist alles das Lukas-Evangelium, das uns den wahren Menschen zeigt. Gott will quasi durch das Lukas-Evangelium uns zurufen, schaut euch diesen vollkommenen Menschen an, prägt euch sein Vorbild ein, studiert sein Leben in allen Einzelheiten und lernt von ihm, denn das ist der Mensch nach meinem Wohlgefallen. Und hier können wir gute Gewohnheiten lernen. Das Erste, worüber ich mit euch sprechen möchte, was Gewohnheiten Jesu betrifft, ist, Jesus hatte eine gute Gewohnheit, jeden Sonntag in die Synagoge zu gehen. Wir lesen hier, und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Jesus hatte hier eine feste Gewohnheit in seinem Leben, immer im Gottesdienst zu sein, also am Sabbat eben im jüdischen Gottesdienst, in der Synagoge. Er ging dahin, um das Wort Gottes zu hören. Denn in der Synagoge las man aus der Tora, und das ist das Gesetz des Mose und aus den Propheten. An dieser Stelle würden wir fragen, hatte es denn Jesus nötig, das Wort Gottes zu hören, der von sich selber sagt, ich bin das Wort? Er hatte das Wort im Herzen, er kannte es auswendig. War das nicht eine Zeitverschwendung für Jesus, sich mit so einfachen Leuten da abzugeben, die aus dem Wort Gottes vorgelesen haben und noch ihre Kommentare weitergaben? Musste ihn nicht die Gleichgültigkeit packen, wenn er gesehen hat, wie manche so nur da saßen oder vielleicht schliefen während des Gottesdienstes oder ihre Frömmigkeit zur Schau gestellt haben? Warum ging er dorthin? Nein, unser Herr Jesus war von Jugend an gewohnt, wo das Volk Gottes sich versammelt hatte, da zu sein, um das Wort Gottes zu hören. Und wisst ihr, er machte den Besuch in der Synagoge nicht abhängig, ob ein bekannter Rabbiner kommt, ja? So wie zum Beispiel Wilfried Block oder Roger Libby oder so, ja? Sondern auch wenn ein einfacher Bruder predigt, war er da und hat zugehört. Was mich noch erstaunt ist, dass Jesus, der alle Weisheit hatte, scheute sich nicht, einfachen Leuten zuzuhören. Hat das sich zur Regel gemacht? Schön, dass ihr heute doch gekommen seid, auch wenn der Johann nicht da ist, so einen einfachen Prediger wie mich zu hören. Ja. Aber Jesus hat alle gehört. Und das können wir lernen, einfach, dass auch ein einfacher Bruder uns was zu sagen hat aus dem Wort Gottes. In früheren Jahrzehnten war bei bibeltreuen Christen der regelmäßige Gottesdienstbesuch eine Selbstverständlichkeit. Ich komme noch aus Russland, aus der Zeit, wo Christen verfolgt waren. Und da war bei uns so, wer die wöchentliche Versammlungen, Gebets- und Bibelstunden nur sporadisch besuchte, der war als abgefallen so betrachtet. Der wurde als abgefallen betrachtet. Heute beobachtet man immer mehr, dass viele Christen ihren Gemeindebesuch von Umständen und Lust und Laune abhängig machen. Ich las mal im Schaukasten einer Gemeinde, stand glaube ich in Idea Spektrum, so ein Bild von einer Gemeinde, wo drauf stand, bei gutem Wetter kein Gottesdienst, beim schlechten Wetter Gottesdienst. Also jetzt schneit es, dann gehen wir halt zum Gottesdienst. Jetzt wenn heute strahlender Sonnenschein war, dann gehen wir halt langlaufen oder so, ne? Auf der Alp. Die konstante Gewohnheit, um jeden Preis beim Zusammenkommen der Gemeinde dabei zu sein, ist leider heute abhanden gekommen und seltener geworden. Müdigkeit, Geburtstag von Tante Emma, viel Arbeit im Garten, ein guter Film ist für viele Christen ein Grund genug, nicht mehr zum Gottesdienst zu erscheinen. Es gibt Gemeinden, die sich bibeltreu nennen, in deren Gebetsstunden nicht einmal 20% Geschwister da sind. Aber die Gebetsstunden und Bibelstunden sind die wichtigsten Stunden, nicht der Sonntagsgottesdienst. Und bei allen Aktivitäten einer Gemeinde auf anderen Gebieten können das nicht hinwegtäuschen, dass hier der Tod im Topf ist, wenn die Gebetsversammlung und die Bibelstunde nicht regelmäßig gut besucht ist. Viele sagen mir, bringt die Bibelstunde nichts. Oder sie sagen, ich weiß ich schon alles, was die da erzählen. Ich kenne mir meine Bibel auch und kann sie selbst zu Hause lesen. Diese und 100 andere Ausreden sind fadenscheinig und offenbaren meist die Geringschätzung Gottes, des Wortes Gottes, des Volkes Gottes zugunsten einer egoistischen und individualistischen Lebenshaltung. Für jeden aufrichtigen Jünger Jesu sollte es eine konstante Gewohnheit sein, bei der Gemeindeversammlung dabei zu sein. Oder ich habe 40 Fieber, dann darfst du zu Hause bleiben. Oder es ist ein Esel in den Brunnen gefallen. Aber wie jemand gesagt hat, wenn der Esel regelmäßig in den Brunnen fällt, dann solltest du entweder die Grube zuschütten oder den Esel verkaufen. Okay? Patricia St. John schreibt in ihrer wertvollen Biografie über ihren Vater Folgendes. 40 Jahre lang versäumte er kaum das Brotbrechen am Sonntagmorgen. Und als er bettlägerig wurde, wurde ihm Brot und Wein ans Bett gebracht. Diese heilige Handlung bereicherte Woche für Woche sein Leben. Es war für ihn eine Aufforderung zur Treue und zum Dienst, eine wöchentliche Erneuerung seines Bundes mit Jesus. Ich liebe ihn, sagte er einmal, als er bei der Bedeutung des Abendmahls zusammenfasste, und deshalb tue ich, was er mir aufgetragen hat. Ich hoffe, dass solche Liebe und Hingabe zum Herrn uns wieder neu packt, dass wir auch wirklich diese Gewohnheit entwickeln, immer bei der Gemeindeversammlung, bei Gottesdienst dabei zu sein. An dieser Stelle denke ich zurück hier in Pfullingen. Ich war ja auch mal hier. Und da hatten die Brüder damals noch in der Leitung von Ernst Mayr eingeführt, dass man um 9 Uhr hier Abendmahl feiert. Na, ihr feiert das jetzt um 10 Uhr. Aber ich hatte damals einen anstrengenden Beruf. Ich habe fast jeden Samstag gearbeitet, da in Holzelfingen. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, Felicitas, ich fahre nicht mehr da runter um 9 Uhr. Der Sonntag ist der einzige Tag, wo ich wenigstens ein bisschen ausschlafen kann. Aber damals trafen wir eben diese Entscheidung, Felicitas und ich, dass wir gesagt haben, wir fahren trotzdem runter, auch wenn es so anstrengend ist. Und daraus entwickelte sich eine gute Gewohnheit. Es ist manchmal anstrengend, eine gute Gewohnheit zu entwickeln, aber man kann das machen, indem man einfach das auch durchzieht. In Hebräer 10, Vers 25 heißt es, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie etliche zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Diese, wie andere zu tun pflegen, heißt auch eine Übersetzung, wie bei anderen Sitte ist oder Gewohnheit geworden ist. Das wäre die korrekte Übersetzung. Also, Fazit zu diesem ersten Punkt. Gewöhne dir die gute Gewohnheit Jesu an, regelmäßig zum Gottesdienst zu gehen. Das nächste, das geht ja nicht mehr. Kannst du ihn mal da schalten? Das nächste, eine gute Gewohnheit, regelmäßig zu beten. Jetzt ist es da. Lukas 22, Vers 39. Und er ging hinaus und begab sich nach seiner Gewohnheit an den Ölberg, und es folgten ihm aber auch seine Jünger. Der Zusammenhang ist, dass Jesus immer Orte suchte, wo er beten konnte, wo er zu Jesus reden konnte, wo er das regelmäßig tat. Wir sehen hier, es begab sich nach seiner Gewohnheit. Tagsüber lehrte er im Tempel, und dann heilte er Menschen, und dann ging er auch am Abend oder nachts sogar und betete. Er hatte eine Gewohnheit im persönlichen Umgang mit Gott. Die erste Gewohnheit drückt seine Verbundenheit mit dem Volk Gottes aus, und die zweite Gewohnheit die Verbundenheit oder Beziehung zum Vater. Dieses regelmäßige Gebet. Markus berichtet, dass der Herr Jesus sogar vor Sonnenaufgang an öde Orte aufsuchte, um zu beten. wenn nun Jesus Christus, der Sohn Gottes, das brauchte, dieses Gebet, diese Beziehung zum Vater, denkst du, dass du damit klarkommst, dass du es nicht brauchst? Wir brauchen das viel mehr. In unserem Alltag haben wir viele Gewohnheiten eingeübt, die zur Lebensregel geworden sind. Ich glaube nicht, dass jemand, der hier ist, aus dem Haus geht, ungekämmt, ungewaschen, nicht gefrühstückt und dann an seinen Arbeitsplatz erscheint. Na, wir achten sehr darauf, dass wir ordentlich sind, wenn wir das Haus verlassen. Deshalb hat normalerweise jedes Bad auch einen Spiegel, also normalerweise, dass man mal sieht, wie man aussieht. Aber das geistliche Leben, was das betrifft, das ist immer oft sehr, sehr oberflächlich. Die Erfahrung zeigt, dass fast alle geistlichen Probleme und Fehlentwicklungen im Leben eines Christens auf einen Mangel zurückzuführen sind, dass man einfach nicht mehr betet, dass man nicht mehr die stille Zeit mit Jesus verbringt. Daher ist es äußerst wichtig, dass wir als Christen uns es zur Gewohnheit machen, täglich in der Bibel zu lesen. Und das regelmäßig, nicht nur ab und zu, sondern das muss praktisch in unseren Alltag als fester Bestandteil eingebaut werden. Viele sagen, ich lese die Bibel und bete, wenn ich aufgelegt bin. Ja, das ist okay. Ich lese auch die Bibel länger, wenn ich aufgelegt bin. Aber ich muss eine feste Zeit einplanen in meinem Leben, wo ich regelmäßig das Wort Gottes lese. Jim Elliot, er ist als 29-Jähriger getötet worden als Missionar bei den Aucas-Indianern, schrieb als junger Christ, er war damals vielleicht 27 Jahre alt, Folgendes. Wenn ich überhaupt etwas aus der Schrift gewinnen will, muss ich mich zum Bibelstudium mehr zwingen. Die Lust fehlt manchmal völlig. Umso mehr muss ich der inneren Stimme des Gewissens folgen, wenn sie sagt, du sollst. Es ist wichtig, dass ich diese Stimme lerne zu achten und zu gehorchen. Sonst wird die Gottverbundenheit bei mir nicht zu einem Seelenzustand werden, sondern etwas Momentanes bleiben. Das Hintreten vor den Herrn darf ich nicht davon abhängig machen, dass ein freundlicher Impuls kommt und mich hinführt. Es ist besser, dass ich festen Prinzipien folge, solchen, von denen ich weiß, dass es richtig ist, ob ich sie erfreulich finde oder nicht. Er war ein junger Mann, der einfach nach festen Prinzipien folgte und Gottes Wort studierte und Zeit mit Jesus verbrachte. Und wenn wir in die Kirchengeschichte gehen, dann sehen wir, dass die meisten Menschen prägend auf Generationen gewirkt haben, die disziplinierte Beter und Bibelleser waren. Zum Beispiel George Whitfield oder John Wesley bei der Erweckung in England im 18. Jahrhundert. Da lesen wir von George Whitfield, dass er nach seiner Bekehrung bis an sein Lebensende jeden Morgen um 4 Uhr morgens aufstand, um die Bibel zu lesen und auf den Knien zu beten. Von John Wesley lesen wir, dass er ein Tagebuch geführt hat und im Alter von 85 Jahren schrieb er in sein Tagebuch: Ich verdanke Gott alle geistlichen und körperlichen Segnungen der vergangenen Jahre. Und dann zählt er auf, wofür er dankbar ist, was Gott in seinem Leben getan hat, und fügt dann am Ende noch zu: Als Schluss will ich noch zweitrangige Mittel nennen, die dazu beigetragen haben, dass ich so Gott dienen konnte. Und dann sagt er, dass ich seit 60 Jahren immer um 4 Uhr morgens aufstehe. Gut, du musst nicht um 4 Uhr morgens aufstehen. Also mich würde es umbringen, ja? Also ich bin nicht so jemand, der da wirklich drauf sind, immer so früh aufzustehen. Aber diese Regelmäßigkeit, diese Männer haben wirklich regelmäßig das getan und haben das eingeübt. Dieser gesegnete Mann, John Wesley, von 15 Jahren an, ja, hat er eingeübt, jeden Morgen früh aufzustehen und Gott zu beten und die Bibel zu lesen. Es geht hier nicht so darum, euch zu unnüchternen Vorsätzen und Kraftakten da zu bewegen. Es geht mir nur darum, dass ihr Gewohnheiten entwickelt, so wie Jesus, die Bibel morgens zu lesen. Und wenn es nur mal eine halbe Stunde ist. Werner Heukelbach schrieb mal einem jungen Christen einen sehr denkwürdigen Satz, den ich gut nachvollziehen kann. Ich denke, du auch. Er schrieb: Nichts ist schwerer als ein geregeltes Gebetsleben. Da kämpfen wir alle. Ich habe mir gedacht, gut, wenn ich mal vollzeitlicher Missionar bin, dann habe ich es da leichter. Babbelapapp. Ja, da sitzt du da und willst beten und dann kommt der Telefonaufruf. Nee, du musst früh aufstehen, bevor die Telefonate kommen. Sonst schaffst du es nicht. Das heißt, das ist ein täglicher, regelmäßiger Kampf. Es gibt natürlich Extreme, liebe Geschwister, und da möchte ich euch auch davor bewahren. Es gibt Christen, die Stunden mit Gott in der Stille verbringen, aber die Gemeinschaft der Christen nicht schätzen. Und es gibt Christen, die auf jeder Veranstaltung tanzen, aber keine Zeit mit Gott verbringen. Das ist ungesund, das ist unnüchtern. Gott gebe uns in unseren Gewohnheiten auch die Ausgewogenheit, hier in der richtigen Position zu stehen, und gewöhnen wir uns diese wunderbaren Gewohnheiten Jesu an. Die nächste: Es ist eine gute Gewohnheit, jederzeit zu evangelisieren. Hier lesen wir in Markus 10, Vers 1. Und er brach auf von dort und kam durch das Land jenseits des Jordan in das Gebiet von Judäa. Und abermals kam die Menge in Scharen zu ihm, und er lehrte sie wieder, wie er gewohnt war. Jesus hatte eine Gewohnheit, in die Synagoge zu lehren. Das muss auch entwickelt werden. Das kommt nicht von alleine, dass man predigt oder lehrt. Vielleicht sagst du, ich bin doch kein Prediger, das kann ich ja sowieso nicht machen und das ist nicht mein Auftrag, das sollen die Älteste hier in der Gemeinde tun. Das ist mein Bier. Aber Zeugnis geben ist schon unser Auftrag und Auftrag von jedem. Paulus zum Beispiel war ein guter Prediger. Aber in der Apostelgeschichte finden wir wenige von seinen Predigen, aber dreimal sein Zeugnis. Apostelgeschichte 9, 22 und 26. Da erzählt er, wie er zum Glauben kam. Also Paulus hatte eine Gewohnheit, in schwierigen Situationen und wo er war, einfach davon zu erzählen, wie Jesus ihn gerettet hat. Und wenn du das dir zur Gewohnheit machst, dann hast du eine gute Gewohnheit. Wir sollen Zeugen Jesu sein, egal wo wir sind. Das ist unser Auftrag. Wir sollen die frohe Botschaft in den Mittelpunkt stellen. Wenn wir mit Menschen zusammenkommen, worüber reden wir? Über das Wetter oder was das ist? Nein, ich darf auch mal von Jesus was weitersagen, auf einer Geburtstagsfeier oder wo ich auch bin. Wir sollen die Gewohnheit entwickeln, gute Schriften und Traktate zu verteilen. Wie oft habe ich mich geärgert? Jetzt war ich im Zug und hatte so ein gutes Gespräch und habe nichts in der Tasche gehabt, um es weiterzugeben. Also habe ich mir zur Gewohnheit gemacht, immer Traktate in meiner Tasche zu haben. Egal, jedes Mal, wenn ich aus dem Haus gehe. Als ich ein Jugendlicher war, waren wir oft unterwegs mit Musik und Gesang, so in verschiedenen Gemeinden. So eine kleine Jugendgruppe haben wir gehabt, mit so ungefähr 10, 15 Jugendlichen, und haben viel musiziert und gesungen. Und eines Tages waren wir in so einer größeren Gemeinde, ca. 500 Geschwister, und wir haben da gespielt und gesungen. Und dann hat ein Bruder gesagt: So, Sigurd, jetzt gehst du nach vorne und machst heute die Gottesdiensteinleitung. Das heißt, 10 Minuten darfst du reden. Du, mir ist das Herz echt in die Hose gefallen, ja, gerutscht. Ich war total fertig. Ich weiß nicht, wie ich damals die 10 Minuten überstanden habe. Ich habe nicht mal den Korintherbrief gefunden. Ich habe vorhin gedacht, er war doch drin in der Bibel, ja. Aber jetzt finde ich ihn irgendwie nicht mehr. Aber dann habe ich Folgendes gemacht. Und dann habe ich gesagt, die erwischen mich nie wieder ohne Predigt. Und ich habe mich hingesetzt und eine Predigt geschrieben, und die hatte ich immer dabei. Und heute habe ich das auch immer dabei, eine Predigt, egal wo ich hingehe. Und es ist mir sogar im Urlaub mal passiert. Wir waren in Griechenland in Urlaub und wir sind zum Gottesdienst gegangen, weil wir uns auch im Urlaub das zur Regel machen. Und da sagte der Pastor: Weißt du, ich predige hier jeden Sonntag, könntest du nicht nächsten Sonntag predigen? Und dann sage ich: Kein Problem, habe eine Predigt dabei. Mach dir das zur Gewohnheit, Zeugnis von Jesus zu sagen. Nicht predigen, kann nicht jeder. Aber Zeugnis zu geben, von Jesus weiterzureden, das soll unser Auftrag sein. Entwickle die und gewöhne dir die guten Gewohnheiten Jesu an. Entwickle gute Gewohnheiten. Der Volksmund sagt, nichts ist mächtiger als die Gewohnheit. Und das kennen wir alle. Aber es ist möglich, sich schlechte Gewohnheiten abzugewöhnen, wenn man sich anstelle dieser gute angewöhnt. Ich habe mal eine gute Geschichte gelesen, wie ein Mann eine Gewohnheit überwunden hat. Und ich denke, es war kein Christ. Ich kann ja auch mal von Nichtchristen mal Geschichten erzählen. Er habe immer wieder probiert, sich das Rauchen abzugewöhnen. Bis eines Tages mit den Kollegen in der Runde saß, und dann lesen wir da weiter, hat er gesagt: Ich kann das Rauchen aufhören, das ist kein Problem. Und dann haben die Kollegen gesagt: Na, wetten das, sagte ich, schreibt er, 3 Kisten Sekt, ich höre auf. Und der Kollege sagte: Gilt, aber ab sofort. Oh, hat er gesagt, nee, ich will noch meine Schachtel rauchen. Dann hat er gesagt, nee, nee, jetzt und sofort, ab jetzt beginnt es. Und er sagte, oh, was habe ich ein Wehklagen angestimmt. Wir haben für diese Wette eine Laufzeit von 2 Jahren vereinbart. Und ich habe es geschafft. Nach einer Woche wusste ich, dass ich über den Berg bin. Nach 2 Jahren habe ich nicht den Gewinn von 3 Kisten Sekt kassiert, sondern im Gegenteil diesem Kollegen als Dankeschön für die Hilfe eine Riesenflasche Sekt vor die Tür gestellt. Seitdem habe ich keine Zigarette mehr angerührt. Und das ist nun 15 Jahre her. Manchmal braucht man so ein bisschen Schucker, ne? Dass man auch schlechte Gewohnheiten einfach abgewöhnt. Sich Gewohnheiten abzugewöhnen und gute anzugewöhnen, kostet wirklich viel Kraft. Es fällt einem nicht in den Schoß. Ich möchte euch mal eine Geschichte erzählen von einem Bergsteiger, Aaron Ralston. Er wurde beim Bergsteigen, wurde seine Hand durch einen Felsblock eingeklemmt. Und jetzt hing er da am Berg, die Hand eingeklemmt. Nach 3 Tagen ging sein Proviant aus. Nach 5 Tagen dem Tod durch Verdursten vor Augen fällte er eine sehr schmerzliche Entscheidung. Er brach sich den Unterarm, trennte mit dem Taschenmesser sich den Arm ab, hatte einen Druckverband gemacht, seilte sich 15 Meter ab, lief 8 Stunden, bis er Wanderer traf. Er wurde gerettet. Sein Arm hatte verloren. Was will ich damit sagen? Jesus Christus rettet uns vor dem ewigen Verderben, aber schlechte Gewohnheiten und innere Bindungen ketten uns an unser sündiges und gottloses Leben. Das ist wie dieser Felsblock, der uns festhält irgendwo, nicht loslässt. Und wenn ich ein Christ bin, dann fordert uns Jesus heraus, so manche schlechte Gewohnheit eben zu lassen. Und manchmal sind es Brachialmethoden, ja, wo Jesus sagt, wirf dein Auge weg, ja, oder trenn deine Hand ab, damit dich das nicht in die Hölle bringt. Diese Gewohnheit eben. Dieses Wort macht uns ganz deutlich, dass wir die Sünde ablegen sollen, wie in Hebräer 12, Vers 1. Darum auch ihr, weil ihr eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns jede Last und diese leicht umstrückende Sünde ablegen und mit Ausdauer die Rennbahn durchlaufen, die vor uns liegt. Manchmal ist es schmerzhaft, so solche Gewohnheiten loszuwerden. Und manchmal sind Amputationen notwendig, dass man einfach einen glatten Schnitt macht. Ja, Jim Elliot, wenn ich nochmal den zitieren darf, bringt das auf den Punkt, wenn er sagt, das ist kein Narr, der aufgibt, was er nicht behalten kann, auf das er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Das heißt, es lohnt sich manchmal richtig, einen Schnitt zu machen. Paulus fordert uns auf, auch in der Bibel, in Epheser 4, Vers 22, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen ablegen sollt, der sich wegen der betrügerischen Liste verderbe. Es bringt uns ins Verderben, diese alten Gewohnheiten, die wir noch, bevor wir Christen wurden, uns festhalten. Oder wenn wir noch keine sind, uns festhalten. Und sich neues ethisches Verhalten anzugewöhnen, eben heißt das hier, was er sagt, abzulegen, wegzutun. Das ist sehr wichtig. Und mein nächster Gedanke, der Segen guter Gewohnheiten. Ock Mandino sagte mal diesen interessanten Satz, der gefällt mir hier. Der einzige Unterschied zwischen denen, die im Leben versagen und denen, die Erfolg hatten, besteht in ihren unterschiedlichen Gewohnheiten. Es hängt viel davon ab, welche Gewohnheiten du hast. Dabei geht es hier nicht nur um einen materiellen, sondern in erster Linie mir geht es hier um einen moralischen, geistlichen Erfolg. Das heißt, es geht um Maßstäbe von Gottes, Maßstäben, die von Gott bestimmt sind. Es genügt eben nicht, Gottes Maßstäbe zu können. Du kannst nicht sagen, ja, ich kenne die Bibel, aber du lebst nicht danach. Unser Bibelwissen muss ins Leben kommen, sonst bringt es uns nichts. Und deshalb müssen wir gewisse geistliche, gute Gewohnheiten uns angewöhnen. Zum Beispiel ehrlich sein. Dass ich eine Gewohnheit habe, immer ehrlich zu sein, nicht zu lügen. Je älter die Menschen werden, desto verzwickter sind ja die Lügen. Und ich habe ja viele Seelsorgegespräche geführt mit Menschen, wo ich regelrecht angelogen wurde in Gesprächen. Ja. Wie verzwickt das alles ist, wenn jemand ehrlich zu dir redet, das ist selten. Aber sich anzugewöhnen, ehrlich zu sein, immer auch ehrlich die Wahrheit zu sagen, unter jeden Umständen, Um jeden Preis. Und dann wirst du auch in schwierigen Situationen immer ehrlich sein und die Wahrheit sagen. Ob es im Geschäft ist, wenn der Chef da steht, oder bei deinen Kollegen oder in der Familie. Unsere Gewohnheiten üben auf unser Verhalten einen großen Einfluss aus. Deshalb heißt es ja auch im Volksmund, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja? Und ich habe ja am Anfang erzählt, dass manche Wissenschaftler sagen, dass 95% unseres Verhaltens von Gewohnheiten geprägt ist. Gewohnheiten, ob gute oder schlechte, sind nicht einfach Schicksale in unserem Leben. Viele sagen, ja, es ist halt ein Schicksal, mein Leben oder so. Sondern wir entwickeln sie und dann bestimmen sie unser Schicksal. Die Summe der Gewohnheiten bildet eben dein Schicksal. Es entsteht zunächst so ein unsichtbares Band. Du fängst etwas an zu tun, und dann wird das zu einem dickeren Seil, dann wird es zu einem Stahlseil und dann wird es schwierig sein, das loszuwerden. Ein Dichter sagte mal, ein Englischer, Folgendes: Erst formen uns unsere Gewohnheiten, dann formen unsere Gewohnheiten uns. Und dann sind wir in dieser Umlaufbahn eben drin und kommen nicht so leicht raus. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 2: Und passet euch nicht diesem Weltlauf an, sondern verändert euer Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes, um prüfen zu können, was der Wille Gottes sei, der Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das heißt, damit ich meine Gewohnheiten verändere, fängt es bei mir im Kopf an. Ich muss meine Einstellungen ändern. Francis Schaeffer schreibt in einem seiner fabelhaften Bücher, die ich ja mindestens 3-4 Mal gelesen habe, Wie können wir denn leben, heißt das Buch. Und er schreibt, wie der Mensch denkt, so handelt er. Und vergleicht das in der Kirchengeschichte mit der Kunst, Architektur und so weiter in der Entwicklung, wie das Denken der Menschen auch ihr Verhalten geprägt hat. Und dann kommt er zum Schluss, dass er sagt, um dauerhafte Veränderungen im Verhalten zu erleben, kommt man an echter und tiefgreifender Buße nicht vorbei. Das heißt, die Veränderung meiner Gewohnheiten beginnt mit einer aufrichtigen Buße vor Gott. Wenn ich sage, das ist verkehrt, diese Gewohnheit, das ist eine sündige Gewohnheit, dann komme ich zu Gott und tue erstmal Buße, ich denke um. Das griechische Wort heißt Umdenken, Sinnesänderung, Umkehr. Und dann ist der Prozess der Heiligung eben dann in unserem Leben als Christ fortlaufende Umgewöhnung, Ablegen von falschen Gewohnheiten. Die Menschen erdenken sich viele Methoden und Techniken, um eine Veränderung irgendwie herbeizuführen, aber oft sind die erfolglos. Aber der richtige Weg ist, zu Jesus zu kommen, Buße zu tun. Das Beispiel ist Paulus. Das war ein religiöser Fanatiker. Er war hochintelligent und er lief einen total falschen Weg. Und dann begegnete er Jesus. Und wie krempelt er sein Leben um? 180 Grad. Der geht in eine ganz andere Richtung. Dieses Umdenken veränderte sein Leben. Wir kommen zum Schluss so langsam. Neuer Weg oder alter Trott? Mal die Entscheidung musst du in deinem Leben treffen. Mache ich weiter so? Bleibe ich in meinen Gewohnheiten stecken? Oder breche ich aus? Vielleicht denkst du, naja, mein Leidensdruck ist noch nicht so hoch. Ja. Vielleicht muss dir Gott eine Krankheit schicken oder irgendwas, dass du eine gewisse Gewohnheiten änderst. Manche hören mit dem Rauchen auf, wenn sie Krebs kriegen oder irgendwie sowas. Muss das sein? Müssen wir Gewohnheiten erst dann ändern, wenn sie unser Leben bedrohen? Wenn Sie eine Veränderung erleben wollen, dann lesen Sie in der Bibel. Studieren Sie diese mit anderen Christen. Beten Sie darum, dass Gott Ihnen hilft, zuerst falsche Werte in ihrem Denken zu identifizieren und dann diesen Schritt zur Buße und Umkehr. Bitte Gott um Vergebung. Wenn du falsch gelebt hast, bitte ihn, dass er dir vergibt und dir zeigt, was richtig ist. Mach eine Liste von gottgewollten Gewohnheiten und falschen, die in deinem Leben sind. Und sage, Herr, hilf mir, in diese Richtung zu gehen. Neuer Weg und nicht der alte Trott. Und schließlich lernen wir von Jesus, wie er den Gottesdienst besuchte, wie er betete und wie er davon durchdrungen war, den Menschen ja den Weg der Rettung zu zeigen, das Evangelium weiterzusagen. Und das ist unser Auftrag. Wenn wir diese 3 Gewohnheiten Jesu fest verankern, verwoben in unserem Leben, das wird ein großer Segen sein. Unser Wille ist eben entscheidend. Wir können zwar nichts aus eigener Kraft, aber wir müssen uns für eine Umkehr und Veränderung entscheiden. Dann wird der Heilige Geist da mitarbeiten mit unserem Willen. Und ihr werdet gute Gewohnheiten euch in eurem Leben angewöhnen. Änderung unserer Werte und Gewohnheiten ist möglich. Weder das Alter des Menschen noch die Dauer der Gewohnheit ist ein Hindernis. Du kannst einen neuen Weg beschreiten mit der Hilfe des Herrn. Und da möchte ich dich heute einfach hier herausfordern. Geh in dein Leben hinein. Schau es durch und sag, diese Gewohnheit, die wollte ich schon lange loswerden. Und die hemmt mich so sehr in meinem Dienst für den Gott. Dann leg das Jesus hin, tu Buße. Gewöhne dir die guten Gewohnheiten Jesu an, die wir betrachtet haben. Und dann wird dein Leben ein Segen sein. Viele Menschen werden zum Glauben kommen. Und die Gemeinde wird aufblühen, in der du lebst. Und das wünsche ich uns allen hier, gute Gewohnheiten uns anzugewöhnen und die schlechten abzulegen, wie die Bibel es sagt. Ich wünsche euch Gottes Segen und viel Kraft dazu. Amen.